Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 2. Keine Scheu mehr? Warum Rechtsaußenparteien wieder eine Option zu sein scheinen. Von Felicitas Böselager.
Franz Josef Strauß, glaube ich, war es, der mal gesagt hat, rechts neben der Union oder neben der CSU darf es nichts geben. Und ich glaube schon, dass da ein Raum aufgegangen ist. In den Merkel-Jahren haben sich einfach viele von der Union dann nicht mehr repräsentiert gefühlt.
Das, was jetzt die hohe Zustimmung hat, ist quasi die Idee der Demokratie, also was Demokratie in der Verfassung auch ist oder wie es da festgeschrieben ist. Wo die Leute dann immer unzufriedener werden, ist, je näher das alles realpolitisch funktionieren kommt. Also die Zustimmung mit der Demokratie, wie sie heute in Deutschland funktioniert, ist dann schon deutlich geringer.
Wir stellen insgesamt fest, dass es weniger Veränderungen von politischen Einstellungen sind, die uns den Aufstieg von radikal rechten Parteien und der AfD im Speziellen erklären, sondern es ist vielmehr so, dass die Einstellungen im Grunde schon vorher da waren, aber das politische Angebot gefehlt hat.
Hier haben Sie schon die drei Stimmen gehört, mit denen ich in diesem Podcast darüber sprechen will, wer Rechtsaußenparteien wählt, wer mit ihnen liebäugelt und wie die Parteien bestimmte gesellschaftspolitische Phänomene für sich nutzen können. Ich bin Felicitas Böselager und freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Bevor wir aber richtig einsteigen, will ich noch einen Hinweis loswerden. Wir nehmen diese Folge im Frühjahr 2024 auf. Das bedeutet, dass wir den Ausgang der Europawahl und der Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen noch nicht kennen. Sicher ist, dass verschiedene Rechtsaußenparteien zu den Wahlen antreten werden, unter anderem die Alternative für Deutschland, kurz AfD. Unter den Parteien dieses politischen Lagers werden ihr die besten Chancen ausgerechnet. Dabei werden verschiedene AfD-Landesverbände von Landesämtern für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, unter anderem die in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, also da, wo dieses Jahr gewählt wird. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat zwischenzeitlich die gesamte Partei als extremistischen Verdachtsfall eingestuft. Dagegen klagt die Partei aber. Derzeit wissen wir noch nicht, wie die Klage ausgehen wird. Die AfD wehrt sich in zweiter Instanz gegen diese Einstufung. Gleichzeitig finden seit Beginn des Jahres in ganz Deutschland Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Anlass für diese Demos war eine Recherche von Korrektiv, in der Journalistinnen und Journalisten über ein Geheimtreffen in Potsdam berichteten, auf dem bekannte Rechtsextreme zusammen mit Mitgliedern der AfD, der Werteunion und deutschen Unternehmern über sogenannte Remigrationspläne sprachen, also über das Ausweisen von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland. Das ist also der aktuelle Hintergrund, vor dem ich die Gespräche aufgenommen und die Folge produziert habe. Und von hier aus gehe ich jetzt zusammen mit Maria Fiedler ein paar Jahre zurück. Maria Fiedler ist die stellvertretende Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros und eine langjährige Beobachterin der AfD. Im Jahr 2021 hat sie gemeinsam mit Katja Bauer das Buch »Die Methode AfD« rausgebracht. Sie erinnert an die Anfänge der Partei im Jahr 2013.
Die AfD ist ja gestartet, das weiß man ja, wird immer wieder auch gesagt, als Professorenpartei in den Jahren nach der Eurokrise. Und es war auf jeden Fall was Neues, ein neuer Player auf dem politischen Markt, nachdem sich da jahrelang auch nicht so viel getan hatte. Es gab Rechtsaußenparteien, Versuche, aber nicht viele. Und die einzige erfolgreiche Partei, die es geschafft hatte, als ja neuer Player sozusagen sich zu etablieren, waren die Grünen. Aber im rechten Spektrum gab es da einfach nicht so viel Neues. Und insofern war das natürlich für viele ein interessanter Moment, haben sich genau angeguckt, was will diese Partei. Und es war von Anfang an natürlich aber auch ein Stück weit Anti-Establishment, obwohl das Professoren auch waren, die da die Partei mit gegründet hatten. Ich glaube aber, dass die AfD nie hätte so erfolgreich werden können, wenn es nicht die Flüchtlingskrise gegeben hätte, weil sie war eigentlich dann 2015 schon ein Stück weit auf dem absteigenden Ast. Und nur dadurch, dass das Thema Migration so groß geworden ist und dass es einfach auch viele Probleme gab, die in der Flüchtlingskrise entstanden sind, konnte die Partei sich derart etablieren und hat das Thema Migration in den Folgejahren einfach zu ihrem Kernthema gemacht, ohne dass man die Partei heute auch gar nicht mehr denken kann.
diese sogenannte Professorenpartei hat einen Raum im rechten Parteienspektrum gefüllt, in dem in den Jahren zuvor ein Vakuum entstanden sei, sagt Maria Fiedler, und als Beispiel nennt sie den ehemaligen CDU-Politiker Alexander Gauland, der Ehrenvorsitzender der AfD ist. Dieser Begriff Professorenpartei solle aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die AfD von Anfang an mit der neuen Rechten verbandelt gewesen sei. Beispielsweise über Götz Kubitschek, einem der wichtigsten Ideologen dieser Szene.
Und er hat schon, als die AfD aufkam und noch eben diese eurokritische Professorenpartei war, hat er gesagt, jetzt müssen wir hier den Fuß in die Tür stellen. Das Euro-Thema ist sozusagen das feine Thema. Und dann kommen unsere ganzen Themen so hinterdrein gepoltert. Und da war schon klar, dass auch bestimmte Akteure im rechten Spektrum gesehen haben, dass diese Partei genutzt werden kann, geformt werden kann und insofern auch das Ziel, den Diskurs in Deutschland nach rechts zu verschieben, mit Hilfe der AfD erreicht werden kann.
Dabei versuche die AfD, die Themen zu besetzen, die andere Parteien so jedenfalls nicht besetzten. Das ist neben der Migration beispielsweise der Klimawandel. Die AfD ist die einzige in der aktuellen Parteienlandschaft, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellt und daher auch behaupten kann, dass es keine Klimaschutzmaßnahmen braucht, sondern höchstens Klimaanpassung.
Und insofern sagt die AfD natürlich auch, all die Einschnitte, die zum Beispiel mit einem höheren CO2-Preis einhergehen, sind eigentlich unnötig. Und damit kann sie ein Stück weit noch weitere Teile der Wählerschaft abholen, die den Klimawandel für unnötig halten. Die AfD ist aber auch eine Partei, die einen Kulturkampf betreibt, die mit dem Slogan schon angetreten ist, Deutschland aber normal, die Gender-Themen für überflüssig hält, die sagt, die Ehe für alle, das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine europäische Integration. Die AfD würde eigentlich am liebsten raus aus der EU oder zumindest die EU in ihrer aktuellen Form auflösen. Also all die Veränderungen, die mit der Globalisierung und mit einer immer progressiveren Gesellschaft gekommen sind, würde die AfD eigentlich am liebsten zurückdrehen. Und damit hat sie ein Stück weit natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Dabei, so sagt es die Spiegelredakteurin Maria Fiedler, seien die sozialen Medien das Erfolgsgeheimnis der AfD.
Ohne die sozialen Medien und speziell ohne Facebook hätte die AfD nie so stark werden können, wie sie heute ist. Und sie hat sich mit Hilfe der sozialen Medien, auch YouTube, auch TikTok, heute eigentlich eine Gegenöffentlichkeit geschaffen. Manche sagen, es ist die Lebensversicherung der AfD. Sie braucht eigentlich die etablierten Medien überhaupt nicht mehr, sondern sie kann über ihre eigenen Kanäle ihre Botschaften senden und sich so darstellen, wie sie gern gesehen werden möchte. In dieser Welt, die die AfD da zeigt, ist eigentlich, steht der Untergang Deutschlands immer kurz bevor. Und die AfD ist eigentlich die einzige Rettung sozusagen. Das ist das, wie die AfD das darstellt. Und wenn man sich den ganzen Tag in diesen Kanälen bewegt, dann kann es auch passieren, dass das dann irgendwann plausibel erscheint, wenn man wirklich nur noch diese AfD-Kanäle konsumiert.
Dafür investiere die AfD auch viel Geld in die Entwicklung ihrer Auftritte auf Social Media, in Personal, das sich nur um Social Media kümmert, aber auch in Videos und Podcasts. Und dabei schürt sie vor allem Wut, Ängste und Empörung.
Ich glaube, die aktuelle Situation ist eine, die geprägt ist von ganz viel Unsicherheit. Also wir haben den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, wir haben einen Krieg im Nahen Osten, wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine wirtschaftliche Situation der Unsicherheit, Unternehmen gehen zum Teil pleite. Und in so einer Situation kann die AfD einfach gut Ängste schüren und ihr Narrativ setzen, dass die etablierten Parteien, dass die Regierung keine Ahnung hat, was sie tut, dass der Untergang Deutschlands quasi bevorsteht, wenn man nicht jetzt AfD wählt. Also diese ganze Situation spielt der AfD einfach in die Hände. Und der ehemalige Pressesprecher der AfD, Christian Lüth, hat auch mal gesagt, ich paraphrasiere jetzt, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Und insofern ist die AfD natürlich eine Partei, die immer in der Krise auch sich profilieren kann und erfolgreich sein kann.
Seit die AfD im Jahr 2013 gegründet wurde, hat sie sich immer mehr nach rechts bewegt. Darüber gab es auch innerhalb der Partei regelmäßig Auseinandersetzungen. Maria Fiedler formuliert es so, dass sich die Rechtsbewegung der Partei parallel zum Verschleiß der Vorsitzenden entwickelt hat.
Lucke ist der erste Vorsitzende der AfD gewesen, der sozusagen gegen den rechten Rand gekämpft hat und dabei gescheitert ist. Es kam dann Frauke Petri, die zuerst mit den ganz Rechten in der AfD paktiert hat, dann gegen sie gekämpft hat und dann aus der Partei rausgegangen ist. Danach folgte Meuthen, gleiches Muster. Erst hat er mit den ganz Rechten paktiert, dann hat er das Handtuch geworfen und ist rausgegangen. Und es war immer der Flügel um Björn Höcke, der stärker geworden ist und am Ende eigentlich insofern sein Ziel erreicht hat, als dass er in der Partei aufgegangen ist, als dass es eigentlich keine nennenswerte Gegenströmung mehr gibt. Und insofern, den Flügel braucht es eigentlich jetzt gar nicht mehr als Organisation. Er hat sich ja auch offiziell aufgelöst. Der rechtsextreme Flügel um Björn Höcke ist jetzt eigentlich die AfD, beziehungsweise die, die sich noch als gemäßigt verstanden haben, haben jeden Widerstand aufgegeben.
Die Rechtsextremisten innerhalb der Partei, die internen Streitereien, der regelmäßig offen zutage tretende Rassismus. All das scheint viele Wählerinnen und Wähler der Partei aber kaum zu beeinflussen. Ist es ihnen schlicht egal oder wollen sie genau diese Einstellungen unterstützen?
Es gibt Umfragen, die zeigen, dass es 80% der Wählerinnen und Wähler der AfD egal ist, dass die Partei in Teilen rechtsextrem ist. Insofern haben wir einen Teil der AfD-Wähler, die die Partei sogar wählen, weil sie rechtsextrem ist oder weil sie in Teilen rechtsextrem ist. Und dann haben wir einen anderen Teil, der die Partei trotzdem wählt, weil er einen Protest ausdrücken will, Unzufriedenheit artikulieren will, vielleicht sogar den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen will. Und da ist es natürlich vielleicht sogar praktisch, wenn die Partei möglichst schockierende Aussagen macht. Und anderen ist es vielleicht auch einfach nicht so wichtig, sondern die sagen halt, ihnen geht es um das Migrationsthema. Das ist das, was sie ausdrücken wollen. Aber der Großteil der Wählerschaft interessiert sich eigentlich nicht dafür, dass das eine in Teilen rechtsextreme Partei ist. Auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz hat eigentlich jegliche Abschreckungswirkung verloren.
Wer sind also diese Wählerinnen und Wähler? Was prägt sie? Warum schreckt sie der Rechtsruck nicht ab?
Wir können eben sagen, Mann mittleren Alters, eher leicht unterdurchschnittliches Einkommen, geringes formales Bildungsniveau, für den deutschen Fall in Ostdeutschland wohnhaft. All das sind Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer AfD-Wahl erhöhen.
Das sagt Nils Steiner und fügt hinzu, das bedeutet nicht, dass jeder Mann, auf den diese Beschreibung zutrifft, die AfD wählt. Steiner ist Politikwissenschaftler an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Seine Forschung konzentriert sich auf politische Einstellungen und Wahlverhalten in Deutschland und Europa. In seinen Veröffentlichungen hat er sich mit verschiedenen Aspekten der Wahl der AfD auseinandergesetzt. Und dabei hat sich unter anderem diese Gemeinsamkeit unter vielen AfD-Wählerinnen und Wählern herauskristallisiert. Sie fühlen sich benachteiligt.
Also wir sehen in Umfragedaten, dass es nicht so stark quasi die objektiv Abgehängten sind, die AfD wählen. Wir sehen schon, dass es Unterschiede gibt, je nach Bildung und Einkommensgruppe. Aber wirklich stark werden die Zusammenhänge, wenn wir Personen fragen, ob sie sich abgehängt fühlen, ob sie das Gefühl haben, sie bekommen nicht ihren fairen Anteil in der Gesellschaft. Wir haben auch Personen danach gefragt, ob sie sich als Verlierer der Globalisierung sehen. Und das ist ein ziemlich starker Prädiktor der AfD-Wahl.
Das bedeutet, dass Menschen, die sich selbst als Verlierer der Globalisierung wahrnehmen, dann auch eher geneigt sind, die AfD zu wählen. Nichtsdestotrotz kann man auch in den Regionen Unterschiede erkennen. Beispielsweise gibt es starke Stadt-Land-Unterschiede innerhalb von Ostdeutschland und Differenzierungen zwischen Landstrichen, denen es unterschiedlich gut geht.
Also diese These von abgehängte Regionen wählen eher AfD, das ist schon richtig, das sehen wir in den Daten. Und das gilt eben auch für Ostdeutschland. Und es ist auch ein Teil wahrscheinlich der Erklärung für den Ost-West-Unterschied, den wir insgesamt sehen in der Wahrscheinlichkeit, die AfD zu wählen.
Neben diesem Gefühl des Abgehängtseins, einer daraus wachsenden Wut auf das sogenannte Establishment, also die da oben, spielen auch bestimmte politische Positionen eine Rolle, anhand derer sich eine AfD-Wahl vorhersagen lassen kann, zählt Steiner auf.
Also wir können auch Personen fragen, was sie denn für Positionen zu Sachfragen wie Migration, europäische Integration, Klimaschutz, jetzt auch aktuell Unterstützung der Ukraine haben. Und in dem Sinne wären das ja dann politische Faktoren oder politische Einstellungen. Wir würden von Sachfrageneinstellungen sprechen. Die erklären dann auch wiederum sehr stark die AfD-Wahl. Das heißt nicht, dass Personen notwendigerweise denken, dass die AfD jetzt bessere Lösungen in diesen Fragen anbietet, sondern es kann natürlich auch sein, dass Personen die AfD wählen, weil sie ihre Unzufriedenheit mit der Behandlung bestimmter politischer Fragen zum Ausdruck bringen wollen. Also es ist denkbar, dass eine Person AfD wählt, um das Signal zu setzen, dass sie mit der Zuwanderungspolitik unzufrieden ist, ohne dass sie insgesamt glaubt, die AfD würde das besser lösen. Und das ist auch das, was wir in Umfragen sehen. Also es gibt relativ viele AfD-Wählerinnen, die Aussagen zustimmen, wie die AfD spricht die richtigen Themen an, aber sie hat eigentlich nicht die besten politischen Lösungen.
Ein Satz, der häufig fällt, wenn über die AfD-Wählerinnen und Wähler gesprochen wird, ist, dass zwar die AfD in Teilen rechtsextrem sei, aber dass das ja nicht bedeute, dass auch alle Wählerinnen und Wähler der AfD rechtsextrem seien. Kann man beobachten, dass sich die Wählerinnen und Wähler in den vergangenen Jahren verändert, vielleicht sogar analog zur Partei radikalisiert haben?
Ja, diese Tendenzen gibt es, gerade wenn man jetzt die AfD-Wählerschaft über einen sehr langen Zeitraum beobachtet, dann hat man es eben auch mit einer starken Veränderung auf Seiten der Partei zu tun.
Diesen Wandel von der sogenannten Professorenpartei hin zu einer Partei, die nun vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtswahl beobachtet wird, haben wir ja am Anfang dieser Folge schon thematisiert.
Und das spiegelt sich eben auch darin, dass die AfD-Wählerschaft stärker zusammengesetzt ist aus Personen, die in ihren politischen Einstellungen als rechts bezeichnet werden können.
Ein weiterer Satz, der im Zusammenhang mit der AfD und ihren Wählerinnen und Wählern häufig fällt, ist, die AfD sei eine demokratisch gewählte Partei, drum sollte sie auch so behandelt werden wie andere demokratische Parteien. Dass mindestens Teile der AfD aber gegen das Grundgesetz und die Demokratie agieren, das lässt sich schon länger nicht mehr leugnen. Was kann man also über das Demokratieverständnis der Wählerinnen und Wähler sagen?
Man weiß, dass in der AfD-Wählerschaft eher populistische Einstellungen zur Demokratie vorhanden sind. Das sind eher Personen, die Aushandlungsprozessen kritisch gegenüberstehen, die eher daran glauben, dass Politik direkt den in Anführungszeichen Willen des Volkes umsetzen sollten. Das ist das, was wir als populistisches Demokratieverständnis bezeichnen, die weniger Aufmerksamkeit auf die Rechte von Minderheiten legen. Wir sehen mittlerweile auch, dass AfD-Wählerinnen stärker für direktdemokratische Verfahren sind, aber eben diesen Aushandlungsprozessen, die in der Demokratie aus meiner Sicht auch oft dazugehören, kritischer gegenüberstehen.
Also das Aushandeln von Kompromissen, was ja essentiell für die Demokratie ist. Nils Steiner hat sich in seiner Forschung auch ausführlich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den mit ihr einhergehenden Maßnahmen auf die AfD und ihre Wählerschaft auseinandergesetzt. Vor allem mit der Frage, welche Auswirkungen die Pandemie auf das Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 2021 hatte.
Da konnte ich mit Daten der Deutschen Wahlstudie, wo wir eben wiederholt Personen befragen, feststellen, dass ja in etwa nur die Hälfte der Personen, die 2017 die AfD gewählt haben, dann 2021 wieder die AfD gewählt haben. Und wir können ganz gut erklären, wer von der AfD abgewandert ist, indem wir uns die Einstellungen von Personen zu den Covid-19-Maßnahmen anschauen. Und da sehen wir eben, dass es frühere AfD-Wähler gibt, die die Covid-Schutzmaßnahmen positiv bewertet haben, die sich eigentlich für einen strikten Eindämmungskurs ausgesprochen haben. Und diese Personen hatten dann 2021 eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, wieder die AfD zu wählen. Für diese Personengruppe landet man dann bei einer Wahrscheinlichkeit, die vielleicht nur noch so ein Drittel ist, dass diese Personen erneut AfD gewählt haben. Was das zeigt, denke ich, ist, dass generell zumindest ein Teil des AfD, der AfD-Wählerschaft abwerbbar ist durch andere Parteien und auch abwerbbar ist durch bestimmte Positionen. Also in dem Moment, wo man Personen aufzeigt, dass die AfD Positionen vertritt, die eigentlich nicht ihren eigenen Vorstellungen entsprechen, sind zumindest gewisse Wählerinnen der AfD empfänglich dafür, auch die Partei zu wechseln.
Was jedenfalls zeitlich korreliert, ist ein leichter Abwärtstrend in den Umfragen für die AfD, nachdem Anfang 2024 die Korrektivrecherche veröffentlicht wurde und als Reaktion Hunderttausende Menschen gegen rechts auf die Straße gingen. Daraus folgt die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den leicht sinkenden Zahlen, der Recherche und den Demos. Nils Steiner glaubt, dass das schon sein könnte, auch mit Blick auf internationale Studien.
Es ist natürlich schwierig, aus diesem reinen Zeitverlauf das abzuleiten, weil wir ja auch parallel andere Entwicklungen haben, wie zum Beispiel die Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht. Auch das könnte Wählerinnen von der AfD abgeworben haben. Es gibt aber politikwissenschaftliche Forschung, die Effekte von Protesten gegen radikal rechte Parteien zeigt. Gibt es Forschung aus dem italienischen Kontext und auch aus dem französischen Kontext, wo Forscherinnen sich angeschaut haben, was passiert eigentlich mit dem Stimmenanteil für radikal rechte Parteien in Kommunen, in denen es große Proteste gegeben hat gegen die radikale Rechte. Und wir sehen als Ergebnis dann in diesen Studien, dass in Regionen mit starken Protesten die radikal rechten Parteien dann bei den nachfolgenden Wahlen schlechter abgeschnitten haben. Und daraus könnte man eben ableiten, dass das auch für den deutschen Fall zutreffen sollte.
Dann stellt sich auch die Frage, ob die AfD ihr Wählerpotenzial bereits ausgeschöpft hat. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schwankt sie bei der bundesweiten Sonntagsfrage zwischen 17% und 18%. Das Problem dieser Umfragen ist, dass sie von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichen können. Aber es gibt noch eine andere Methode, um das Wählerpotenzial einer Partei einschätzen zu können.
Was wir machen können, ist, Personen zu fragen, wie sie denn die Partei bewerten. Und das können wir natürlich auch für Personen machen, die bisher keine Wahlabsicht für die AfD haben. Und was wir dort sehen können, ist, dass die AfD überwiegend sehr negativ bewertet wird. Also wenn wir auf Personen schauen, die nicht die AfD wählen, die keine Wahlabsicht für die AfD wählen, von denen haben über 60% die maximal negative Bewertung der AfD. Also wir befragen Personen, wie sie Parteien auf einer Skala von -5 bis +5 einschätzen und eben über 60%, fast 2/3, geben der AfD da eine -5. Und insofern könnte man denken, dass es schwer ist für die AfD über, ja, vielleicht in der Größenordnung 23-25% hinaus erfolgreich zu sein. Zumindest müsste sie erst Personen überzeugen, die die Partei bisher sehr negativ sehen. Und das erscheint zumindest kurzfristig eher unwahrscheinlich.
Aufschluss darüber, wie viele Menschen jedenfalls geneigt sein könnten, Rechtsaußenparteien zu wählen, kann auch die Leipziger Autoritarismusstudie geben. Diese Studie bezieht sich auf eine Forschungstradition aus den 1950er Jahren rund um den Philosophen Theodor Adorno. Er lebte damals in den USA im Exil und beschäftigte sich gemeinsam mit einer Forschungsgruppe mit autoritären und rechtsextremen Strömungen in den Vereinigten Staaten. Dazu entwickelten die Forschenden ein Frageprogramm, das sich seitdem verändert und weiterentwickelt hat und seine Fortsetzung in der heutigen Autoritarismusstudie gefunden hat. Aline Heller ist Mitherausgeberin der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 und wissenschaftliche Mitarbeiterin und Beraterin beim Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. Sie erklärt zuerst, was Autoritarismus eigentlich bedeutet.
Autoritarismus verstehen Sie im Grunde als eine Charaktereigenschaft, die sich damals in der Konzeption,
also als Adorno mit den Studien zu dem Thema begann,
noch eben in der Sozialisation, in der frühkindlichen Sozialisation schon herausbildet und die Grundlage bildet für Vorurteile, für Abwertungstendenzen und für abwertendes Verhalten schließlich auch.
Mit der Zeit wurde der Fokus auf die frühkindliche Sozialisierung etwas abgeschwächt, die Grundidee der Forschung blieb aber erhalten. Und sie ist der Bezugspunkt für die heutigen Studien. Ein Ergebnis aus den 1950er Jahren deckte sich damals mit Thesen des Begründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud, erzählt Aline Heller.
Dass es eine Tendenz gibt, einerseits eine idealisierte Führerfigur zu haben. Also es gibt ein Bedürfnis danach, jemanden zu haben, der einem sagt, was ist richtig, was ist falsch. Und andererseits geht das einher mit einer starken Gruppenidentifikation. Also alle Personen, die diesen Führer idealisieren, sind eine In-Group. Und diese In-Group, die wertet dann die Out-Group ab. Also es kommt zu Abwertungsverhalten, man spricht auch von Projektion. Alles, was an negativen Emotionen auch zustande kommt, all das wird projiziert auf diese äußere Gruppe, auf dieses Feindbild. Und diesen Mechanismus, dass man nach oben quasi eine Führungsposition hat und nach unten tritt und abwertet, das ist das, was wir als zentrales Element des Autoritarismus verstehen. Viele sprechen da auch, und das finde ich ein ganz schönes Bild, von einem Radfahrer, der nach oben buckelt und nach unten tritt, weil man darin sozusagen diese Dynamik der Unterordnung einerseits und der Aggression andererseits ganz gut verdeutlichen kann.
Die neueste Autoritarismusstudie stammt aus dem Jahr 2022. Sie kommt beispielsweise zu dem Ergebnis, dass 80% der Menschen in Deutschland hinter der Demokratie stehen und der harte Kern antidemokratischer Milieus kleiner wird.
Das, was jetzt die hohe Zustimmung hat, ist quasi die Idee der Demokratie, also was Demokratie in der Verfassung auch ist oder wie es da festgeschrieben ist. Wo die Leute dann immer unzufriedener werden, ist, je näher das quasi an das realpolitische Funktionieren kommt. Also die Zustimmung mit der Demokratie, wie sie heute in Deutschland funktioniert, ist dann schon deutlich geringer. Das heißt, es ist immer eine Frage des Abstraktionsgrades. Also viele Personen finden die Demokratie an sich erstmal was Gutes, aber so, wie sie jetzt gerade umgesetzt wird, da gibt es dann schon deutliche Kritikpunkte.
Ein weiteres Studienergebnis ist, dass die Zahl der Personen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild abnimmt. Gleichzeitig aber verfestigen sich rechtsextremistische Milieus. Aline Heller erklärt, was dieses Ergebnis genau bedeutet.
Was wir immer noch finden, auch innerhalb des Rechtsextremismus, wir unterscheiden da ja 6 verschiedene Dimensionen, und innerhalb des Rechtsextremismus finden wir immer noch sehr hohe Zustimmungswerte zu ausländerfeindlichen und chauvinistischen Positionen, insbesondere in Ostdeutschland und auch insbesondere in der jüngeren Generation, also bei den 16- bis 30-Jährigen ist es jeder 5. in Ostdeutschland, der nationalistische Positionen vertritt. Das ist besorgniserregend auf jeden Fall, also gerade auch, weil es eben diese junge Generation so stark betrifft. Und auch gerade diese junge Generation zeigt eine Rückkehr zu traditionellen Rollenvorstellungen. Also sowas wie, dass eine Frau auch immer Hausfrau und Mutter sein soll, dass sie den Mann bei der Karriere unterstützen soll. Und aber auch dezidiert antifeministische Positionen, die sagen, Frauen machen sich nur in der Politik lächerlich. Die sind in der Gesamtbevölkerung unheimlich weit verbreitet. Also da sind wir fast bei einem Viertel der Befragten, die da zustimmen.
Gründe für diese Ergebnisse seien das autoritäre Syndrom. Also die Mischung aus Unterwürfigkeit einerseits und Aggression andererseits. Und ein Bedürfnis nach Konventionalismus.
Was sich eben dann in unterschiedlichen Formen äußern kann. Also gerade dieses konventionalistische Bedürfnis wäre quasi eins, was wir dann in den klassischen Rollenvorstellungen wiedersehen. Und diese klassischen Rollenvorstellungen bieten einfach Halt, wenn außenrum Unsicherheit besteht. Dann habe ich ein klares Aufteilen in Gut und Böse, habe eine Komplexitätsreduktion, die Antworten sind einfach und ich muss mich nicht so sehr mit meinen Emotionen auseinandersetzen, weil ich eine klare Richtschnur habe.
Das bedeutet, je krisenhafter die Welt und die Umwelt sind, desto mehr verbreiten sich autoritäre Dynamiken und Abwertungstendenzen. Die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, die die Studie auf den ersten Blick zeigt, verwischen bei genauerem Hinsehen.
Also zum einen hat es sicher historische Gründe. Gerade bei den Rollenvorstellungen ist interessant, dass wir traditionellerweise im Osten eigentlich liberalere Rollenvorstellungen finden. Das hat einfach mit der Rolle der Frau in der DDR auch zu tun, da wo die Arbeitsmarktbeteiligung sehr viel höher war als in Westdeutschland und die Also das ist ja auch nicht immer positiv. Die Frauen wurden dann halt oft doppelt belastet. Aber prinzipiell hat es einen viel stärkeren Normalisierungsgrad erreicht, dass Frauen eben auch immer arbeiten. Deswegen ist da auch eine historische Tradition zu beobachten, jetzt in Bezug auf die Rollenbilder. Und dann beobachten wir aber auch, dass es einfach strukturelle Unterschiede immer noch zwischen Ost und West gibt. Also natürlich hat sich das in den letzten Jahren, also in den letzten 30 Jahren angenähert. Aber es bestehen trotzdem immer noch ganz starke strukturelle Unterschiede, was die Arbeitslosenquote, was das Durchschnittseinkommen betrifft. Und wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, wir haben da eine Analyse gemacht, dann sind die Unterschiede zwischen Ost und West eigentlich fast nicht mehr vorhanden.
Strukturelle Probleme haben also in Westdeutschland die gleichen Auswirkungen wie in Ostdeutschland.
Wir haben uns das auf Kreisebene angeschaut. Also wir haben geschaut, was für Eigenschaften haben die einzelnen Kreise und wie wirken die zusammen auch mit individuellen Einstellungen und Merkmalen. Und wenn man beides miteinander verrechnet, dann verschwindet der Ost-West-Unterschied jetzt in Bezug auf autoritäre Aggression.
Die Ursachen für diese autoritäre Aggression können unterschiedlich sein.
Ohnmachtsempfinden ist da ein großes Thema, aber beispielsweise auch Abstiegsängste. Ich hatte vorhin jetzt gerade erzählt, dass wir diese Analyse mit Strukturdaten in Bezug auf Ost und West gemacht haben. Und da ist es tatsächlich so, das war ein Ergebnis, was uns alle überrascht hat, dass wenn man sich das durchschnittliche Einkommen in den Kreisen anschaut, dann sind es besonders die Kreise, die ein hohes durchschnittliches Einkommen haben, aber wo die Leute, die dort leben, den Eindruck haben, der Wirtschaft könnte es in nächster Zeit schlecht gehen. In diesen Bezirken ist die autoritäre Aggression und dieses Wutpotenzial, was da drin steckt, besonders hoch. Also es gibt eine Interaktion zwischen dem hohen Einkommen und der Vorstellung, dass es der Wirtschaft vielleicht schlechter gehen könnte. Also Abstiegsängste.
Die aktuelle Form der Autoritarismusstudie gibt es seit dem Jahr 2002. 2013 betrat die AfD die politische Bühne. Hat sich das in der Studie bemerkbar gemacht?
Also das Problem mit unseren Daten, in Anführungszeichen, ist, dass wir ja tatsächlich Einstellungen erheben. Das heißt, wir erheben kein Verhalten und wir erheben auch kein Wahlverhalten. Also wir können die Personen fragen, was sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen wollen, aber wir können noch nicht unbedingt sagen, dass sie das dann tatsächlich auch tun. Und natürlich sehen wir das, also was man auch erwarten würde, dass mit der AfD eigentlich alle unsere Werte sehr hoch korrelieren mit der AfD-Wahl. Also die AfD-WählerInnen, die sind eher rechtsextrem eingestellt, die zeigen eher Muslimfeindschaft, Antiziganismus, die ganzen Abwertungstendenzen, die wir erfassen, werden eher von AfD-WählerInnen vertreten.
Was die Studie außerdem zeigt, ist ein Phänomen, das die Autorinnen und Autoren ein großes latentes Potenzial nennen. Die Befragten können ihre Antworten auf einer Fünfer-Skala angeben. Das heißt, sie haben neben der kompletten Zustimmung und Ablehnung einer bestimmten These auch die Möglichkeit, sich für teils-teils zu entscheiden. Sie sind also weder für noch gegen eine dieser Aussagen.
Und da sehen wir eben eine große Gefahr, aber auch ein großes demokratisches Potenzial, aber in jedem Fall ein Mobilisierungspotenzial. Und diese Personen sind, glaube ich, die, die uns interessieren müssen und auf die wir uns fokussieren müssen, um politisch was zu bewegen.
Wie kann es gelingen, diese Menschen zu erreichen? Oder diejenigen, von denen Nils Steiner sagt, dass sie auch bei der kommenden Bundestagswahl noch nicht unbedingt auf eine AfD-Wahl festgelegt sind, weil sie die AfD bei der vergangenen Wahl beispielsweise zum ersten Mal gewählt haben oder mal gewählt haben und mal nicht. Aline Heller glaubt, dass es auf Strategien ankommt, die auf eine gute Kommunikation setzen.
Die tatsächlich auch Empathie fördern. Also eins der zentralen Ergebnisse der ganz ursprünglichen Autoritarismusstudie war, dass autoritäre Personen weniger Empathievermögen haben, sowohl anderen gegenüber als auch sich selbst gegenüber. Also es geht irgendwie darum, Emotionen wahrzunehmen, zu erkennen und adäquat zu adressieren und gleichzeitig aber auch sachlich zu bleiben und nicht unnötig zu emotionalisieren. Ich glaube, das sind Dinge, die wir aus den ursprünglichen Studien zum Autoritarismus aber auch heute noch lernen können.
Die Spiegel-Journalistin Maria Fiedler glaubt auch, dass beispielsweise die anderen Parteien sich fragen müssen, wie viele Mittel sie in ihre Kommunikation investieren wollen. ob sie beispielsweise auf Social Media ein ähnlich starkes Augenmerk wie die AfD legen sollten.
Und dann muss man natürlich überlegen, ob man vielleicht auch mit einer positiven Emotionalisierung von Themen ähnliche Erfolge erreichen kann. Die AfD tut es natürlich immer mit einer Skandalisierung. Sie schürt Ängste, sie schürt Empörung, sie schürt Wut. Aber vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, und das wäre was, was man herausfinden müsste, ob es auch geht mit dem Schaffen von positiven Emotionen, von vielleicht auch einem Aufbruchsgeist, auch die Algorithmen so zu bespielen, dass man eine Followerschaft aufbaut, die noch über das hinausgeht, was wir jetzt bei den anderen Parteien sehen.
Aber klar ist, und das zeigen sowohl Nils Steiners als auch Aline Hellers Forschungen, das Potenzial, noch unentschiedene Menschen zu erreichen, das gibt es.
Das war Folge 2. Keine Scheu mehr. Warum Rechtsaußenparteien wieder eine Option zu sein scheinen, von Felicitas Böselager. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bbb.de/rex24-podcast.